Hallihallo zum VR-Podcast, diesmal zur Folge 41. Wieder mal dürfen euch begrüßen der mir gegenüber sitzende liebenswerte Hanni.
Guten Tag.
Und ich natürlich, der Nanni. Wir haben folgende Infos in dieser Woche für euch. Die Firmware 4.5, neues VR-Feature im Anmaß. Die Konsole mutiert zum Zubehör. Xbox Scorpio, auf jeden Fall mit VR-Unterstützung. Und erste Zahlen aus 2016.
Die neue Firmware für die PlayStation 4 mit der Versionsnummer 4.5 steht in den Startlöchern. Die Beta-Phase, für die man sich im Januar registrieren konnte, ist am 3. Februar gestartet. Auch für Besitzer der PlayStation VR-Brille gibt es ein neues, heiß erwartetes Feature, den 3D-Blu-Ray-Support. Somit lassen sich in Zukunft auch handelsübliche 3D-Blu-Rays mit dem Headset im Cinematic-Mode ansehen. Der 3D-Tiefeneffekt soll aufgrund der festen Augenposition merklich besser sein als auf der Kinoleinwand oder dem 3D-Fernseher. Zudem wurde die Bildqualität allgemein verbessert, sodass auch alle normalen Filme und Videos von dem Update profitieren. Da die Beta-Phase noch nicht lange läuft, kann es bis zum endgültigen Release durchaus noch ein paar Wochen dauern. Alle, die sich rechtzeitig angemeldet und von Sony eine Einladung bekommen haben, können die Funktion ab sofort nutzen.
Aktuell ist das PlayStation VR-System sicherlich das gefragteste Zubehör für die PlayStation 4 und die PlayStation 4 Pro. Doch irgendwann wird Sony mit einer neuen Konsolengeneration bzw. zweiten VR-Brille um die Ecke kommen. Glaubt man Aussagen bzw. Ideen des Leiters von PlayStation UK, Warwick Light, so hat die virtuelle Realität auch weiterhin ein Riesenpotenzial. So könnte ihm nach die Konsole selbst zum Zubehör der nächsten Generation der VR-Brillen werden. Somit hätte nicht mehr die Konsole, sondern die VR-Brille die höchste Priorität und wäre das Kernsystem. Ob dies so schnell und überhaupt eintreten wird, ist ungewiss. Jedoch unterstreicht Sony so noch einmal die zukünftigen Ambitionen bezüglich VR.
In der letzten Woche kam die Vermutung auf, dass die Ende des Jahres erscheinende 4K-Konsole Xbox Scorpio nun doch keinen VR-Support bieten werde. Einigen Nutzern war aufgefallen, dass Microsoft still und heimlich alle Hinweise auf eine VR-Unterstützung von der offiziellen Webseite der Konsole entfernt hatte, auf der zuvor explizit damit geworben wurde. Microsoft hat nun Stellung bezogen und alle Gerüchte dementiert. Die Konsole erhalte definitiv einen VR-Support, heißt es in dem Statement. Außerdem scheint Microsoft mit dem aktuellen Entwicklungsstand sehr zufrieden. Phil Spencer teilte über Twitter seine ersten Erfahrungen mit der Konsole mit. Spiele liefen ohne Probleme und die Konsole sah sehr gut aus. Ob Xbox Scorpio wirklich, wie angekündigt, offen für VR-Headsets von Drittanbietern ist oder Microsoft am Ende eines seiner eigenen beilegt, wurde nicht erwähnt.
Erste Zahlen belegen das große Interesse an der virtuellen Realität. So sollen laut Superdata, ein Marktforschungsunternehmen aus den USA, 2016 insgesamt und weltweit ca. 6,3 Millionen VR-Systeme verkauft worden sein. Dies gilt für mobile und stationäre Systeme. Allein Samsung soll 4,5 Millionen Gear VRs an den Mann gebracht bzw. an die Frau gebracht haben. Bei den drei großen Standalone-Systemen liegt mit ca. 750.000 Einheiten das Headset von Sony klar in Führung. Hiernach folgen die HTC Vive mit 420.000 Stück und Oculus Rift mit ca. 240.000 Stück. Auch Google konnte im mobilen Bereich mit Daydream VR erstaunliche 260.000 Cardboards 2.0 verkaufen.
Das waren die Infos der letzten Tage. Und mich persönlich hat ja doch die Info der PlayStation 4 Firmware überrascht. Da hatte ich eigentlich nicht mit gerechnet, dass dieses Feature noch kommt. Und gleichzeitig habe ich mich geärgert, dass ich es im Januar irgendwie verpennt habe, mich zum Beta-Test zu registrieren, wobei ich das sonst eigentlich immer mache. Das heißt, wir müssen jetzt leider, oder auch ich muss jetzt leider noch wahrscheinlich 1,5 Monate oder so warten.
Es wäre auch meine Frage direkt gewesen, ob du diesmal wieder in den Genuss kommen darfst, ab sofort.
Leider nein.
Ich bin auch gespannt auf die Verbesserung des normalen Video-Modes bzw. der Videodarstellung, ob das wirklich merklich sein wird.
Ja, laut den ersten Nutzer-Beta-Testern soll es wohl merklich besser sein. Ich frage mich, wie genau das denn funktionieren soll, weil das Display ist ja nun mal nicht besser.
Ja.
Und gerade im Cinematic-Modus, da erkennt man ja dann schon die einzelnen Pixel. Und ich war immer der Meinung, dass das so eigentlich das Problem ist, der doch schlechten Bildqualität.
Ja, dann lassen wir uns doch mal davon überraschen und sind vielleicht ja dann auch positiv begeistert.
Ja, es wurde übrigens auch von einigen Nutzern erwähnt, dass das Tracking besser sein soll. Obwohl dies offiziell von Sony jetzt nicht
ja, das machen sie vielleicht heimlich.
Erwähnt und bekannt geworden, bekannt gemacht wurde.
Das machen sie vielleicht heimlich, weil sie ja Probleme nicht öffentlich einräumen wollen.
Das könnte natürlich sein. Kann natürlich auch sein, dass die Nutzer einfach einen guten Tag erwischt haben.
Ja. Oder, guten Tracking-Tag.
Genau.
Die Witterung war im Wohnzimmer hervorragend. Genau. Ja, die 3D-Tiefenwirkung, das bin ich auch mal gespannt. Also wenn man sagt, besser wie im Kino oder ich meine besser wie am Flachbildschirm zu Hause, das ist sicherlich nachvollziehbar, aber wenn es dann sogar schon besser ist wie vor der großen, riesen Leinwand.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass man hat ja nun mal diese eine feste Augenposition und du guckst ja mit einer 3D-Brille immer irgendwie von einer anderen Position auf dem Bildschirm und je nachdem, wie mittig du sitzt, ist wahrscheinlich der Effekt dann besser, als wenn du am Rand sitzt oder irgendwie schräg auf dem Bildschirm guckst.
Ich meine, man sagt ja generell, 3D für Fernseh ist tot oder stirbt jetzt aus. Im Kino hat es sich ja anscheinend weiterhin noch ein bisschen etabliert. Insofern kann man ja hoffen, dass es auch zukünftige Blu-ray-Veröffentlichungen noch eine 3D-Spur besitzen werden.
Ja, das wird mit Sicherheit so sein. Ich meine, im Kino ist es wird ja von nahezu jedem Film gibt es ja eine 3D-Version, zumindest von den großen.
Ja, und manche Filme kannst du gar nicht mehr ohne schauen, wie jetzt zum Beispiel wieder in manchen Kinos, Resident Evil.
Ja.
Warst du wieder gezwungen, die 3D-Version dir anzuschauen?
So ist es.
Ja, dann schauen wir. Lassen wir uns überraschen, was uns da die Firmware 4.5 in den nächsten Wochen so bringt. Ja, die zweite Info fand ich jetzt auch etwas überraschend, um nicht zu sagen sehr überraschend. Ich meine, der Herr Light hat da nicht unbedingt eine Light-Vision, sondern sieht, denke ich, doch die VR-Zukunft sehr optimistisch. Wenn man jetzt, das war natürlich ein sehr zusammengeschrumpftes Interview gewesen, beziehungsweise die Zusammenfassung des Interviews. Insofern mag vielleicht auch das eine oder andere, wie es bei so Zusammenfassung ist, etwas anders rübergekommen sein, als er es ursprünglich mal gemeint hat, aber dass die Konsole zum Zubehör der Brille wird, das glaube ich nicht, weil es wird immer noch einen ganz erheblichen Anteil an Usern geben, die, denke ich, VR nicht nutzen, beziehungsweise nutzen werden. Ich denke einfach mal so an das Klientel Kinder 6 bis 12 oder sowas. Ich denke mal, da wird VR zumindest in den nächsten Jahren noch nicht so das Thema sein, einfach weil auch die Eltern sagen, hier, das geht mir vielleicht einen Schritt zu weit oder so. So sehe ich es zum Beispiel bei mir im Bekanntenkreis.
Ja.
Und es gibt auch andere Zocker, wenn man denen so zuhört, die wollen gar kein VR, die wollen auf ihrem Sofa sitzen, die wollen in 3 Meter Entfernung ihren Bildschirm an der Wand haben, mit der möglichst höchsten Auflösung dann spielen und keine Kompromisse eingehen und das Ding irgendwie vor der Nase hängen zu haben, gar kein Interesse.
Nein, also der richtige Hardcore-Zocker, der hat sicherlich wenig Interesse an VR. Zumindest im Moment, weil einfach die Spiele, die er spielen möchte, die gibt es nicht in VR und
die Qualitätsabstriche noch zu
ja,
groß sind.
Die haben ja ganz andere Ansprüche als jemand wie wir, die ja fast ausschließlich auf so Sachen, auf so Technik halt abfahren und denen das Spielen eigentlich, wo das Spielen eigentlich eher Nebensache ist.
Ja. Ja, letztendlich ist es ja auch egal, ob jetzt die Brille das Zubehör von der Konsole ist oder die Konsole das Zubehör von der Brille. Also
ich hoffe doch, dass wenn die PlayStation 5 kommt, vielleicht in 2 Jahren schätzungsweise, dann dass dann auch die nächste Generation der VR-Brillen ja am Start ist.
Ja.
Und vielleicht auch eine neue Sony-Brille.
Und dass dann vielleicht auch die Konnektivität besser ist. Ich will jetzt noch nicht Wireless direkt ausrufen, aber sowas in der Richtung halt, das wäre dann natürlich schon toll.
Ja. Ja, bei der Xbox könnte man natürlich in dem Fall sagen, dass die Konsole das Zubehör ist für die momentan erhältlichen Brillen. Eventuell, so wurde es zumindest letztes Jahr mal gesagt, dass die Headsets von Drittentwicklern kompatibel sein sollen.
Ja, überraschend war jetzt, wieso so klammheimlich da die Informationen von der offiziellen Webseite genommen werden. Vielleicht, weil sie sie aufpolieren und dann jetzt ganz neu bringen. Aber schon interessant, so manchmal, wenn man das so am Rande, die zeitliche Ablauf so mitkriegt.
Ja, und ja, wie die Leute sich dann direkt darauf stürzen
ja.
und irgendwie die Nachricht verbreiten, oh, 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 hier ist ein VR-Icon verschwunden und
ja.
Jetzt gibt es kein VR
mehr. Auch da kann man ja vielleicht zwischen den Zeilen lesen, wie wir gerade bei Sony gesehen haben, vielleicht ist es ja nicht mehr die Scorpio an sich so, die dann VR-kompatibel ist, sondern vielleicht kommt ja ein neues, ganz neues Scorpio-VR-System in Anführungsstrichen.
Ja gut, wir wissen ja, dass Microsoft auch an eigenen VR-Headsets arbeitet.
Ja.
Die dann irgendwie, glaube ich, auch dieses Jahr erscheinen sollen noch, oder?
Ja, das würde jetzt zu Scorpio passen.
Meine ich, haben wir schon mal drüber gesprochen und ja, kann ich mir auch vorstellen, dass dann am Ende vielleicht sogar eins dabei liegt. Mhm. Oder zumindest als Bundle erhältlich ist. Und dann eine Oculus oder eine HTC Vive vielleicht nicht mehr kompatibel ist.
Wäre das für dich das ganze Paket dann, die Scorpio mit ihrer deutlichen größeren Rechenpower schon im Jahr 2017 verbunden mit der Möglichkeit von VR ein Kaufgedanke? Oder sagst du, ich warte dann lieber noch ein oder anderthalb Jahre auf die PlayStation 5
mit der Also das wäre jetzt kein Grund, es vorzubestellen. Also wenn, dann wollte ich auf jeden Fall den Unterschied erstmal selbst
erleben,
ja. Bevor ich mir dann Gedanken darüber mache.
Ja, nicht, dass wir
Wenn das natürlich ein großer Qualitätssprung ist, dann
können das wir
eventuell
unsere,
schon.
Müssen wir unseren Podcast etwas anders ausrichten und von unserer PlayStation-Affinität etwas Richtung Westen Amerika wechseln. Ja, aber so weit ist es ja noch lange
nicht. Ich denke nicht. Also nein, wir sind ja
nicht
so die Xbox-Fanatiker. Aber durchaus interessant.
Ich meine, ganz klar ist ja auch, die Zahlen sprechen ja zurzeit auch noch für Sony. Mit 750.000 verkauften Einheiten. Wobei, das sind natürlich jetzt alles Gerüchte. Nein, Gerüchte sicherlich nicht. Aber ich weiß es nicht, wie zuverlässig diese Daten von Superdata sind. Aber man sieht es halt auf mehreren Seiten mittlerweile rumkursieren. Insgesamt 6,3 Millionen, wobei, das muss man natürlich schon ein bisschen relativieren. Samsung hat ja sein GVR-System praktisch mit jedem verkauften Handy oder Fernseher mit umsonst hinausgeschleudert. Also es ist ja eigentlich auch nur ein Stück Plastik. Also ein bisschen Technik ist drin, aber das war jetzt so nicht die ganz große Kunst. Also wenn das Ding in der Herstellung, weiß ich nicht, vielleicht $15 kostet oder so. Dann war das jetzt, wenn man ein Handy für 600 Euro kauft oder so, nicht unbedingt der große Verlust für Samsung.
Ja, also ein Wunder, dass das zwei Drittel des Marktes ausmacht, der verkauften Einheiten ausmacht, ist es jetzt nicht, würde ich sagen.
Ja, also insofern sollte man sich eher auf die Standalone beziehungsweise die kompletten VR-Systeme konzentrieren. Und da ist es doch ganz interessant, dass man praktisch sagen kann, dass es fast doppelt so viel Sony-Geräte wie HTC-Geräte verkauft worden sind und dann nochmal fast doppelt so viel HTC wie Oculus-Geräte. Wobei man doch eigentlich, wenn man über VR redet, hatte man so den Eindruck, immer in den Medien beziehungsweise auch in der Presse, dass doch eigentlich immer Oculus das Thema war. Ich meine, jedem war klar, so die HTC ist irgendwie besser, aber auch teurer. Aber wenn es um VR ging, Oculus. Oculus Rift. Und dann gibt es natürlich noch HTC und Sony, VR wird irgendwann kommen, aber Oculus. Und wenn man jetzt die Zahlen sieht, dann ist das ja wieder mal ein Schuss, der gut nach hinten losging.
Oculus war halt die erste, die irgendwie, ja, mit ihrer Kickstarter-Kampagne damals auf den Markt gekommen sind oder ja, das Ganze marktfähig gemacht haben und ja, wieder bekannt gemacht haben und die Leute haben natürlich gemerkt, dass es das schlechtere Produkt ist und das sieht man dann an den Verkaufszahlen.
Ja, ich denke, so können wir das stehen lassen und schauen mal, wie die Zahlen sich weiterentwickeln. Sony hat ja die Werbetrommel ein bisschen zurückgezogen. sind ja mit den Verkaufszahlen auch zufrieden, können ja die Nachfrage insgesamt immer noch nicht befriedigen, die ja aktuell ansteht.
Ich weiß nicht, gibt es überhaupt Werbespots von Sony bezüglich VR?
Ich habe so jetzt keine mehr gesehen. Ich meine, ich hatte da auch ein Interview gelesen, das wollte ich eigentlich auch als News aufbereiten oder als Info aufbereiten. Da ging es darum, dass Sony von Anfang an sehr, sehr mit Fingerspitzengefühl dran gegangen ist, weil sie wussten, was sie maximal an Einheiten pro Monat oder wie auch immer produzieren können. Und sie hatten tatsächlich im Vorfeld sogar Angst, den Hype zu sehr aufzubauen, dass dann praktisch das ins Negative umschlägt. Jeder will, wir können aber nicht. Insofern war es sehr feinfühlig von ihnen versucht, natürlich das Produkt ein bisschen zu hypen, aber nicht zu sehr, sodass sich so langsam so ein Schwall oder so ein Interesse aufbaut, um diese gleichmäßigen Produktionszahlen, die ja haben, dann praktisch möglichst gut verteilen zu können. Weil ist ja klar, so ein Headset baut sich ja nun mal nicht in der Garage nebenan, sondern es sind ja schon hochspezialisierte Firmen, die das machen. Und das ist ja schon ein Unterschied, ob du dreimal so viel davon im Monat bauen möchtest. Weil spätestens nach einem Dreivierteljahr kannst du ja die ganzen Produktionsbänder oder wie auch immer ja auch wieder in eine Tonne kloppen. Weil dann ist die Nachfrage, geht ja dann auf ein normales Maß in Anführungsstrichen zurück. Und das war ganz nett in diesem Interview erklärt worden, dass das bewusst teilweise von Sony gesteuert war, wie jetzt auch, dass die Werbung zurückgefahren wird, um halt natürlich immer quasi nah am Ausverkauf zu sein, aber es halt nicht zu übertreiben, weil das dann auch ins Negative umschlagen könnte. Fand ich ganz interessant.
Ja,
ich denke, so können wir auch das Nachgespräch zu unseren Infos stehen lassen. Und wechseln dann zu unserem dieswöchigen Thema.
Das Thema diese Woche ist Resident Evil Teil 2.
Genau, oder Honey ist stinksauer und krass fertig.
Stinksauer?
Stinksauer, ja, weil du keine Stinkekerze mehr bekommen hast.
Oh, ja, das stimmt.
Hätten wir jetzt auch als Enttäuschung der Woche hinten dranhängen können, aber es passt gerade so schön
zu unserem Thema. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du immer noch nicht gespielt hast.
Ja, das ist die nächste Enttäuschung. Dazu sollten wir vielleicht im Nachgespräch dann kommen.
Ah, ja.
Krass fertig, weil ich dir zuschauen durfte beim Spielen ein paar Minuten. Natürlich habe ich es nicht übertrieben, ich wollte mich nicht selber spoilern. Das wäre dann nicht so schön.
Aber es war ja sehr dunkel, du hast ja eh nicht so viel erkannt.
Ja, ich habe mich auch völlig auf dich konzentriert. Also es war schon sehr schön, dir zuzuschauen, wie du in der Resident Evil 7 Welt im VR versunken bist. Mhm. Versunken oder auch höchst aktiv. Aber erzähl mal.
Ja,
wie weit bist du jetzt?
Wie lange
hast du gespielt? Was hast du erlebt?
Ja, jetzt ist es jetzt mittlerweile irgendwie schwer einzuschätzen, wie lange ich gespielt habe. Also.
Ja, 5 Stunden, 10.
Nein.
Ganze Nacht.
So weit bin ich noch nicht. So, es ist ja leider so, ich kämpfe ja immer noch ein bisschen mit der Motion Sickness, obwohl man sich irgendwie so langsam dran gewöhnt, aber so alle Viertelstunde muss ich dann doch mal eine kurze Pause machen. Also so stundenlang durchspielen bei dem Spiel ist nicht. Aber man ist dann auch so ein bisschen nervlich am Ende irgendwann. Ja, du weißt ja, wie leicht ich zu erschrecken bin.
Stimmt.
Und deswegen musste ich, habe gestern noch mal ein bisschen intensiver gespielt und musste dann doch öfter mal Pause machen. wie weit bin ich? Ich denke mal, obwohl ich jetzt schon ein paar Stunden gespielt habe, ich bin jemand, der doch recht langsam dann vorgeht und doch in jede Ecke guckt und möglichst alles einsammeln möchte und dass ich im Spiel wahrscheinlich noch nicht so weit bin. Also so vom Gefühl.
Mhm. Hast ja auch keine Munition mehr, habe ich gesehen.
Ja.
Du musst ja immer weglaufen.
Man hat immer keine Munition.
Ja, und aber generell an die Steuerung hat man sich jetzt gänzlich gewöhnt mit dem Umswitchen der Richtung und so weiter. Das, was ich ja bislang erst in der Demo ausprobieren durfte.
Nö, an die Steuerung hat man sich gewöhnt. Man hat ja auch viele Einstellungsoptionen, Man kann ja auch die Steuerung komplett frei einstellen, wenn man es dann verträgt. Oder du kannst diese Winkel, die Größe des Winkels einstellen
Während
und
dem
die
Spiel kannst du das auch
in
ändern.
den
Also
Optionen,
kannst du
ja,
einfach in die Optionen
richtig.
springen und dann.
Die Geschwindigkeit, wie schnell du dich fortbewegst oder wie schnell man sich dreht, kannst du einstellen. Also da gibt es schon einige Optionen, dass man das für jeden individuell gut anpassen kann.
Du spielst im Sitzen, habe ich gesehen. Weil ich auch gehört habe, dass tatsächlich welche im Stehen gespielt haben, die gesagt, man kommt immer so schnell aus dem Kamerabereich raus. Ich meine, klar, wenn man durch das Haus laufen will wie durch sein eigenes
Ja,
Haus, sollte das wohl der Fall sein.
so
Aber
ist
dafür
es.
hat man ja nun mal den Controller in der Hand.
Ja, nee, ich denke, bei solchen Spielen ist es doch
Für dich sicherer, das ist schon mal klar.
besser im Sitzen zu spielen. Für mich sowieso, ja.
Ich will nicht wissen, was passiert wäre, eben wenn du nicht gesessen hättest.
Ja,
Als der
man.
Zombie von hinten kam.
Ja, man weicht schon mal so aus und wahrscheinlich hätte ich dann hier alles abgeräumt. Also, da ist mir dann der Stuhl doch sicherer. Ist natürlich nach wie vor ein ziemlich blödes Gefühl, wenn du sitzt und gleichzeitig gehst. Das ist schon, fühlt sich halt sehr unnatürlich an. Also in die Richtung wäre mal ein Zubehör von Sony oder von sonst wem interessant. So ein Laufband oder sowas.
Ich möchte, bevor wir vielleicht gleich mal zu nackten Zahlen oder so kommen, noch eine Sache, die ich halt so beim Durchstöbern des Netzes gefunden habe. Da gibt es auf der Seite von Game Pro, ich nehme an, das ist eine Spieletesterin oder so, die hat sich das Spiel vorgenommen. Das ist die Linda Sprenger, kann auch jeder mal im Internet suchen. Das ist ein relativ langer Bericht oder Test. Aber ich möchte was aus diesem Test hervorheben, was ich ganz nett geschrieben fand. Sie hat halt also beide Versionen gespielt, mit und ohne VR. Und ohne VR
Die hat ja Zeit.
fand sie es auch super toll und auch soweit in Ordnung, wenn ich das richtig überflogen habe. Klar, es gibt immer ein paar Punkte. Aber sie sagte so praktisch in ihrer Überschrift auch schon beschrieben, der größte Kritikpunkt wird bei VR zum größten Plus. Der Charakter an sich, den man ja jetzt bei Resident Evil 7 aus der Ego-Perspektive spielt, ist so ein bisschen leer. Und ja, leer wie eine Hülle. Ungefüllt. Und wenn man jetzt das VR-Headset aufsetze, nach 30 Minuten würde sich diese Sichtweise direkt gänzlich ändern, weil man ja in diese Hülle geschlüpft ist. Und all diese Erfahrungen einen dann ja auf einmal doch in Anführungsstrichen noch persönlicher betreffen und das Ganze noch nahbarer machen, dass du jetzt in diesem Haus bist und ja, gesucht oder verfolgt wirst von den teilweise Zombies oder was auch immer. Und das fand ich halt ganz nett, dass dieser immense Sichtweise nicht nur jetzt direkt das Spielerlebnis, sondern tatsächlich auch dieser bisschen psychologische oder Aspekt, wie man das Ganze, die ganze Geschichte, Story oder das Dasein halt empfindet, des Charakters, des Protagonisten, dass sich das dann dadurch auch ändert. Das fand ich da sehr schön beschrieben. Kann ja vielleicht, wenn man Lust hat, sich mal auf der GamePro-Seite durchlesen. Das Gefühl hatte ich auch, als ich dir zugeschaut hatte, dass du sehr verbunden warst mit dem Charakter. Also du warst sehr um dein Leben bemüht. So möchte ich es mal ausdrücken.
Ja, das hat dieses VR so an sich, dass man doch recht schnell in dem Spiel versinkt. Ja.
Also Nachhinein kann man schon mal als zusammenfassend sagen, schon eine Empfehlung. Also sollte jeder, der so ein bisschen Lust auch auf das Genre hat, auf alle Fälle spielen, wenn das noch nicht hat. Und ich rede hier über was ich noch nicht mal gespielt habe. Also.
Das sowieso. Ja, du sprachst vorhin noch die Kerze an. Die habe ich ja leider nicht vorbestellt und zumindest letzte Woche war sie überall ausverkauft. Das wird natürlich das nochmal intensivieren.
Ja, irgendwann werden wir vielleicht dazu mal was sagen können.
Vielleicht gibt es irgendwann mal noch eine.
Ich
Ich
bastel dir
glaube.
eine eigene.
Okay. Woraus mischst du dann den Duft zusammen?
Podcastler starb an Kohlenmonoxidvergiftung beim VR-Spiel.
Ich habe aber gesehen, bei eBay werden die ganz gut gehandelt.
Ja, wenn du sagst, ganz gut, wahrscheinlich auch zu zünftigen Preisen.
Ja, fürs Dreifache und Zwei- und Dreifache. Also, das war ich jetzt nicht bereit zu bezahlen. da das Ding ja so schon 15 Euro kostet. Naja, schauen wir mal.
Du hast noch ein paar Zahlen im Netz gefunden.
Ja, man kann ja am Anfang einer Statistik Auswertung seiner eigenen Spielweise zustimmen, wenn man möchte. Das habe ich nicht gemacht, weil ich auch nicht wusste, was für Statistiken das sind, und man muss da irgendwie, glaube ich, E-Mail-Adresse und so angeben.
Das sind also Daten, die direkt an Capcom
und
gehen,
oder? Da war ich einfach nur zu faul, das einzutippen.
Ja, da gibt es ja jetzt dann auch eine Auswertung zu schon.
Eine erste
von Da gibt es auch schon eine Auswertung, genau.
Und genau, da werden ja auch diese Spieler, die zu faul sind, das da auszufüllen, ja angesprochen. Man weiß halt leider nicht, wie groß diese Gruppe von zu faulen Menschen ist.
Ja.
Insofern
konnte
Oder
man sich...
Leute, die wirklich auf den Datenschutz...
Ja, genau. Insofern konnte man natürlich nur die Zahlen jetzt nennen, die sich gemeldet haben. Und das fand ich jetzt schon mal nicht schlecht. Ich meine, klar, das haut keinen großen... Entwickler von Socken, aber ich finde die Zahlen schon mal nicht schlecht.
Ja. Ja, dann. Also zumindest schon mal die Aussage, dass 10% aller Leute, die die PS4-Version mit, nee, aller Leute, die ein Resident Evil haben, in VR spielen.
Die dürfte ja auch realistisch sein, weil ja das Verhältnis der Leute, die sich nicht anmelden, ja auch bei VR und nicht VR ja ähnlich sein sollte, wie die sich anmelden.
Das,
insofern ja. Sollte die 10% Verhältnismäßigkeit
das kann sein.
Schon stimmig sein.
Ja.
Ja, und die 10% sind ca. 100.000 User bis jetzt, angemeldete wohlgemerkt dann jetzt.
Okay.
Mittlerweile haben bereits über 100.000 Menschen Resident Evil 7 mit der PSVR-Brille gespielt. Und man darf nicht vergessen, dass einige Menschen wie Hanni der Erfassung der Daten nicht zugestimmt haben.
Ach. Ja, tut mir leid. Man kann das aber auch im Nachhinein noch
ja, okay.
Irgendwie
dann wird ja
noch zustimmen.
Dann wird ja nach unserem Podcast die Zahl in die Höhe schnellen.
Ja, aber zu VR war es das ja eigentlich schon, ne?
Ja, du hattest noch so ein paar lustige, also auf einer anderen Seite oder was das ich habe das jetzt nicht genau festgestellt.
Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob sich das jetzt auf die offizielle Statistik, weil du hattest da Einwände, oder ob das wirklich nur diese Umfrage war.
Ich glaube, das war eine Umfrage. Ich weiß noch nicht, was das für eine Zeitung oder Zeitschrift oder Online-Magazin ist, weiß ich nicht. Aber da hast du ganz lustige Zahlen, wir können sie ja trotzdem mal wiedergeben, ja, gefunden. Dass es tatsächlich auch eine gewisse Anzahl von Personen gibt,
die eine VR-Brille besitzt und aber nicht in VR spielt.
Vor allen Dingen nicht Resident Evil in VR nicht, spielt.
Ja, die das Spiel besitzt, eine VR-Brille besitzen, aber sich scheinbar nicht trauen, das Spiel in VR zu spielen.
Und das sind immerhin 5,6%. Ja, ich habe eine PSVR, aber ich traue mich nicht, Resident Evil zu spielen. 5,6%.
Und das ist natürlich...
Dann gibt es natürlich auch noch 7%, die keine PS4 haben, aber eine VR-Brille. Die haben halt momentan etwas gelitten.
Die haben Pech, ja. Die müssen noch ein bisschen sich gedulden. Das ist ja erstmal
exklusiv.
Zeitexklusiv.
Das VR,
genau.
Resident Evil für die PlayStation VR.
Die müssen wahrscheinlich noch so ein Jahr oder so warten. Ja. Gab's noch was?
Ja, eine Zahl fand ich noch interessant. 12,7%, das waren die ich eben mal so nebenbei erwähnte, die von vornherein bei so einer Umfrage schon sagen, nein, ich habe kein Interesse an virtueller Realität. Das ist jetzt nicht direkt was mit Resident Evil zu tun, aber das fand ich dann auch.
Ja, das ist schade. Interessant. Diese Leute verweigern sich komplett, ne? Die wollen es auch noch nicht mal testen.
Ja, die sehen wahrscheinlich auch noch keinen Sinn drin. Die müssen mich wahrscheinlich einfangen, irgendwo anketten an einen Drehstuhl und dann so mal ein Samsung-Gear-System oder irgendwie sowas auf die Nase binden.
Ja.
Das reicht ja schon aus, wenn ich da an meine erste Erfahrung denke.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, alle, die man so gezwungen hat, die eigentlich überhaupt nicht wollten, waren danach völlig begeistert.
Ja, ich sag mal, ich hatte es ja, glaube ich, in einer unserer ersten Folgen gesagt, selbst ein Bekannter, der sein technisches Highlight die Benutzung des Videotextes ist, der normal bei jedem neuen Technik sagt, braucht man nicht, Dings, war zumindest so angetan, dass es sie nicht mehr abziehen wollte, die PlayStation VR-Brille, und hat in Anführungsstrichen nur dieses komische, wie hieß dieses Skateboard-Spiel, wo man auf dem Rücken liegt und runterfährt, was ja sogar damals noch grafisch sehr schlecht war. Aber selbst das hat ausgereicht, dass er sie einfach nicht mehr abziehen wollte.
Ja, VR, Luke
Ja,
oder
irgendwie
so
so,
ähnlich.
ja.
Ja. Das war, ja.
Ja.
Das war's zu VR. Da gibt es natürlich noch ein paar andere lustige Sachen, die da erfasst werden. Ich weiß nicht, ob wir die.
Ja,
Trotzdem wir ein VR-Podcast sind, können wir die ja mal.
hau mal raus.
Da gibt es so Sachen wie, dass mehr als 560.000 Spieler haben einen bestimmten herumliegenden BH sich näher angeschaut.
Ah, ja, die Erfassung, so, ja. Wir reden ja von 1 Million. Also jeder Zweite. Hast du ihn denn schon gefunden?
Nee,
Ich meine, du wirst zwar
ich
nicht
bin
erfasst,
wahrscheinlich
aber.
vorbeigelaufen. Keine Ahnung. Ja, dann werden natürlich so Sachen erfasst, wie wie viele Leute haben eine Tür aufgemacht und wie viele haben sie auch wieder zugemacht. Das hatte ich irgendwo gelesen. Das habe ich jetzt mir hier nicht notiert. Ja, dann kann man scheinbar irgendwo Billard spielen. Habe ich auch noch nicht gefunden, obwohl ich schon an einem Billardtisch vorbeigekommen bin. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht.
Den Kö noch nicht gefunden dazu.
Ja, da haben 0,456%, 0,456% vor
null,456%. Also
allem
0,5, ein halbes
sich auf
Prozent.
eine Partie Billard eingelassen.
Im Moment, das sind ja dann immerhin schon bei 1 Million, wären es ja 10.000. Wäre 1%, 5.000 Leute haben Billard gespielt. Ist ja auch schön. Das dürfte den Menschen, der dieses kleine Gimmick da eingebaut hat, auch freuen.
Ja,
Und wie erreicht man jetzt die Seite mit den Daten? Das hat ja Capcom gesagt, dass die ja öffentlich zur Verfügung gestellt werden. Man sich anschauen kann, ganz normal über Capcom, oder gibt es da einen anderen Link, wie du es gefunden hast?
naja, das wurde ja jetzt auf allen möglichen Newsseiten behandelt. Da gibt es mit Sicherheit auch einen direkten Capcom-Link. Das ist eine gute Frage.
Also du hast es über News-Info gefunden.
Ja.
Ja, insofern können wir, glaube ich, zu Resident Evil und PlayStation VR nicht mehr sagen, außer dass wir es hoffentlich mal durchspielen werden. Ja, ist furchtbar momentan von der Zeit her, aber das brauchen wir an der Stelle nicht erwähnen.
Ja.
Dann würde ich vorschlagen, kommen wir jetzt zu unserer App-Vorstellung.
Heute haben wir noch mal eine App für euch herausgesucht, die viele von euch wahrscheinlich selber testen können, auch wenn sie kein PlayStation VR-Headset besitzen. Denn ihr braucht lediglich ein Smartphone, ein kompatibles und eine Cardboard oder ein ähnliches. Eine ähnliche Halterung für euer Smartphone. Und zwar ist es die App The Museum of Stolen Art VR. Es handelt sich nicht um ein Spiel, sondern um eine, ja, eine Wissens-App. Ja, kann man so sagen.
Einen virtuellen
Ein
Galeriebesuch.
Genau, einen virtuellen Galeriebesuch. Und wie der Name schon sagt, handelt es sich um gestohlene Kunst, die also so nicht mehr irgendwo zugänglich ist. Und da haben die Entwickler eine ganze große Reihe an berühmten Kunstwerken zusammengetragen und in verschiedenen Räumen, in verschiedenen Kategorien, in einem virtuellen, dreidimensionalen Museum zur Verfügung gestellt und mit Infos versehen und mit Audiokommentaren versehen. Ja, man kann durch dieses virtuelle Museum durchlaufen und
schlendern.
Du sagst, es geht sehr langsam.
Ihr dürft etwas schneller von den einzelnen.
Ja, wir haben leider keine Optionen gefunden, wo man irgendwie sowas einstellen könnte. Also man läuft automatisch, einfach indem man gerade ausschaut und dann schaut man in die Richtung.
Man fixiert praktisch das nächste Objekt an. Dann.
Ja, genau, richtig. Ja. Muss kein Objekt sein, man kann ja auch so einfach dadurch schlendern. Aber ja, man läuft halt dann, wenn man längere Zeit in eine Richtung läuft, läuft er los. Und jetzt hatte ich gerade noch irgendwas im Kopf. Ich hatte gerade noch was mir jetzt gerade entfallen ist.
Das kommt.
Ja, und sobald man dann ein Kunstwerk im näheren Umfeld hat, wird man mittig davor positioniert, ja, und es poppen halt Informationen auf.
Es wird etwas größer dargestellt nochmal.
Zum Künstler und wann es gemalt wurde, was es wert ist und solche Sachen halt. Und dann gibt es auch meistens eine Stimme, die einem auf Englisch erklärt.
Diese wunderschöne Musik unterbricht.
Oder worum es sich handelt. Ja, es gibt eine sehr furchtbare Musik im Hintergrund, die man leider auch nicht ausstellen kann, denn die Kommentare würden prinzipiell ausreichen.
Oder seine eigene Musik, die man halt anmacht, aber
das sind schon die einzigen beiden Kritikpunkte eigentlich.
Ja, es ist kostenlos, das ist zum Beispiel kein Kritikpunkt.
Nee, das stimmt. Das ist eine große Auswahl, für Kunstinteressierte sicherlich interessant.
Ja, das ist richtig. Also zum einen natürlich, wer Kunst interessiert ist, ist das von der Warte her schon mal interessant. Andersrum zeigt natürlich, auch wenn man jetzt kein Kunstinteressierter ist, die App nochmal auf das, was ich eigentlich schon lange warte, was es vielleicht auch gibt, wenn man noch länger suchen würde, aber was einfach, denke ich mal, noch mehr irgendwo Werbung gemacht werden muss, halt solche Apps in guter Qualität für normale Dinge halt mal wirklich so einen Rundgang durchs Deutsche Technikmuseum oder sowas halt. Es gibt es halt leider oder häufig momentan nur für solche skurrilen.
Ja, das Deutsche Technikmuseum möchte halt, dass du da hinfährst, ne? Und ja,
Eintritt bezahlen. Ja, dann sollen sie mir einen gewissen Eurobetrag abverlangen, wenn ich das denn in der guten Qualität kann. Mir stehen halt momentan nicht die Möglichkeiten. Aber was heißt, stehen eigentlich die Möglichkeiten? Ich möchte die zusätzliche Zeit zu dem Besuch, was ich benötige, sprich da runterzufahren. Wenn man lang genug da war, wird man auch übernachten müssen, weil man nicht wieder zurückfährt bei der Entfernung, die wir dorthin haben. Diese zusätzliche Zeit und Kosten möchte ich mir halt ganz gern ersparen. Ich bin ja bereit, 5 € oder was weiß ich zu zahlen, auch für den virtuellen Rundgang, wenn er gut ist. Dass man praktisch ähnlich wie bei einem Amazon-Film leihen, zahlt man den Betrag und hat dann 24 oder 48 Stunden lang Zeit, sich drin zu bewegen. Sowas erwarte ich irgendwann dann doch mal. Aber was ich sagen wollte, ist, es funktioniert ja hier von der Steuerung ganz gut. Natürlich kann es noch ein bisschen besser sein, aber so könnte man sich ja aber vorstellen. Man braucht keinen Controller, man braucht keinen Magnetschalter an der Cardboard oder sonst irgendwas. Man kann sich einfach entspannt hinsetzen. Sicherlich, klar, ein Drehstuhl oder ein Sessel mit Drehfunktion ist etwas angenehmer wie ein normaler Stuhl. Insbesondere, wenn man falsch rum anfängt. Aber man kann dann doch einige Zeit dort verweilen.
Ja, nö, das denke ich auch. Wenn es halt ein Thema ist, was einen interessiert. Ne? Jetzt sind wir wahrscheinlich nicht so die Kunstfanatiker, aber es zeigt durchaus, was möglich ist und was wir erwarten.
Wir gehen ja auch mal davon aus, der Entwickler, das wird ja jetzt nicht so ein Riesenentwickler sein, sondern das wird ja auch wieder so ein Indie-Projekt gewesen sein. Und wenn die dann mit ihren Möglichkeiten das so hinbekommen, dann kann man doch auch vielleicht ganz andere Sachen von den größeren oder potenteren Entwicklern erwarten. Das, finde ich, geht etwas schleppend, weil das haben wir von unserer ersten Folge an gesagt. Mal schauen, was dann auch kommt und freuen uns drauf, wann kommt. Es kommt einfach nicht so richtig.
Gut, jetzt handelt es sich hier auch nur um Bilder. Das ist natürlich relativ einfach darzustellen.
so ein Besuch im Technikmuseum
ja, mit 3D-Objekten ist dann schon ein
bisschen komplizierter zu verwirklichen. Und da muss natürlich dann auch der Markt da sein und die Leute bereit sein, dafür zu bezahlen. Und
ja, ist richtig. Aber es wäre halt schön.
Wenn man jetzt sieht, hier gibt es insgesamt 9 Bewertungen. Es ist eine Bewertung von 4,2 Sternen, aber es sind halt nur 9 Leute, die überhaupt eine Bewertung abgegeben haben.
8 Entwickler und eine.
Hier steht was von Installationen 500 bis 1000. Also irgendwo in dem Bereich der Gesamtinstallation oder der Leute, die es jemals ausprobiert haben. Wo wahrscheinlich ein Großteil auch noch sagt, interessiert mich gar nicht, war ein Versehen. Und die App gibt es auch schon seit August letzten Jahres. Mhm. Also, ja, so schwer zu finden war es jetzt nicht. Ich bin zwar auch mehr zufällig drauf gestoßen, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht ist der Markt einfach nicht da.
Gut, oder er muss sich erst noch entwickeln. Mit der Verbreitung der VR-Geräte oder Vereinfachung auch der VR-Geräte. Noch ist es ja tatsächlich so, wenn wir jetzt mal von den großen Systemen absehen, die ja ganz außen vor sind, meiner Meinung nach, bei solchen Anwendungen. Natürlich würde ich mir auch freuen, auf der PSVR sowas dann mal machen zu können, aber das wird ja nicht die Zukunft sein, sondern da wird es ja dann jetzt eher dann doch um, ja, ich sag mal, Daydream gehen oder so. Aber es muss halt einfach ein kleines, schnuckliges Gerät sein, was man sich auf den Kopf aufsetzt und sofort funktioniert. Selbst das Handy einschieben ist meiner Meinung nach schon zu viel Arbeit. Nicht jetzt Arbeit in dem Sinne, sondern Aufwand, indem ich mein Handy hergebe und da reinstecke und dann nimm da 3 Leute und dann habe ich schon mal mein Handy dann mehr in der Tasche, was dann vielleicht auch klingelt in dem Moment. Das ist schon mal auch blöd. Also insofern, so ein Ding muss einfach allein für sich funktionieren, wie es ja auch manche Entwickler ja auch jetzt, sieht man ja bei Kickstarter, ja nun mal tun. Das muss man auf die Nase pappen können und es muss direkt losgehen können. Ob man dann die Software übers Handy erwirbt und auf das Gerät dann streamt oder wie auch immer, oder das Gerät einen eigenen Store dann öffnet, im eigenen WLAN-Netz oder so, das mag ja sein, aber ich denke, das muss viel einfacher werden, die Qualität muss dann stimmen. So dass also auch, sage ich mal, der 60- oder 65-jährige Vater oder Großvater das Ding aufzieht und sagt, oh, schön. Und nicht hier, was ist denn das für ein Smartphone, falsche Taste gedrückt, Bild wieder weg. Und all die Probleme, die das nach sich bringt, diese, ja, ich sag mal, zusammengewürfelten Lösungen.
Ja, ich denke, dass Google mit Daydream da schon einen guten Schritt in die richtige Richtung gegangen ist. Zumindest eine Plattform zu schaffen, wo, wo dann halt bestimmte Geräte die Kompatibilität mitbringen müssen. Denn das ist ja auch ein Problem. Man will ja als App-Entwickler jetzt nicht diese App dann für zig verschiedene Geräte, irgendwelche Standalone-Geräte entwickeln, sondern am besten für eine Plattform. Und das ist natürlich jetzt bei einem Android relativ einfach.
Ja, das stimmt. Das ist sicherlich richtig.
Aber da kommt ja auch was von Google, oder gibt's schon, oder wie? Eine Daydream-Standalone-Lösung. Das wäre ja dann das, was du dir erwünscht.
Richtig, genau.
Ja.
Und dann, wie gesagt, so ein potentes Unternehmen dahinter, dann funktioniert das auch. Weil auch, ich sage ich mal, jetzt die Daydream an sich, das ist ja eigentlich noch was relativ Modernes Ende letzten Jahres gewesen, was ja es sich entwickelt hat. Und wir hatten ja in unseren Infos gesagt, dass selbst davon schon 260.000 Einheiten verkauft worden sind. Das fand ich schon viel.
Jo. The Museum of Stolen Art VR. Ab 0 Jahre.
Sehe ich noch. Also nur freigegebene Kunst.
Ja, ich habe jetzt auch keine Aktgemälde oder sowas gesehen.
Achso, schnell durch das Museum gelaufen.
Pornhub.
Ist der Pornhub-Raum mit gestohlenen Aktbildern, okay.
Ja, der verbotene.
Der verbotene Raum. Die verbotene Kammer. Die Kammer des Schreckens. Ja, es ist eher mal nur zum schnellen Ausprobieren. Also es ist sicherlich keine App, die man jetzt stundenlang benutzen wird, aber
wenn man eine entsprechende Internetverbindung hat, ne? 230 MB oder was hat es runtergeladen? Also ist auch schon eine etwas größere App, muss man sagen.
Ja,
auch hier merkt man wieder bei, in Anführungsstrichen, so einer einfachen App. Es war jetzt ein relativ liebloser Museumsinnenräume von Raum zu Raum. Also jetzt nicht irgendwie Schnickschnack noch anwenden und so weiter.
Es gibt Fuß- und Deckenleisten immerhin.
Ja, ja, okay. Und die Objekte dann halt anwenden. Aber selbst diese relativ einfache Darstellung und einfache Steuerung hat tatsächlich jetzt auch das Samsung S7 wieder zum Qualmen gebracht. Also auch da sieht man nochmal, was VR einfach für eine Rechenleistung auch abverlangt. Und auch da muss sicherlich zukünftig sowohl beim Programmieren als auch bei der Leistung wahrscheinlich der Geräte noch ein bisschen was passieren.
Jo.
Okay. Das war unsere kleine App-Vorstellung im Schatten des Resident Evil Massakers.
Ja. Und somit war es das auch schon wieder.
Für diese Woche.
Natürlich für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da. Wir kommen immer wieder. Aber bis dahin kann ich nur noch mal verweisen auf unsere Internetseite www.vrpodcast.de. Dort findet man alles über uns und unsere ganzen vielen Projekte. Unsere ganzen anderen Podcasts.
Auch die kaputten.
Die Folgen können.
Vor allen Dingen der andere kaputte Podcast.
Kann man sich runterladen. Ja, die kommt auch noch irgendwann, wenn wir sie wiedergefunden haben.
Die verlorene Folge, ja. Ja, wir sind aber fleißig am Suchen. Deswegen komme ich nicht zum Resident Evil Spiel.
Ja, du musst. Ich suche für dich weiter und du spielst
jetzt mal. Danke.
Vielleicht kannst du dann auch noch mal kurz im Nachgespräch von nächster Woche vielleicht sagen, wie dir das denn jetzt nur gefällt oder wie auch nicht. Bis dahin, erstmal.
Tschüss, tschüss.
Auf Wiederhören.
Ciao, ciao, tschüss.
Jetzt kommt noch das Nachgespräch.
Ach so, ja,
alle, die das erste Mal hören.
Das Nachgespräch.
Ja, möchtest du das als Jingle, dass ich das als Jingle fürs Nachgespräch jetzt immer verwende?
Dann lass mich noch ein bisschen üben. Ja, das allbestimmende Thema Resident Evil.
Ja,
es ist echt frustrierend. Ich habe gesehen, bei Amazon gibt es das Spiel jetzt schon für 39 Euro.
Ja, und du hast es noch nicht mal ausgepackt.
Ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Ich habe die Glassichthülle leicht geöffnet, um den Kassenbon einzuschieben.
Ja, aber dazu kommen noch die 5 Euro Strafversand. Also
für die ab 18er Version, genau. Ja. Ich versuche, Besserung zu üben in dieser Woche. Aber auch die Woche wird schon wieder abends etwas knapp.
Was machen wir denn da? Ich glaube, du hast einfach Angst. Das ist meine Meinung.
Ach so, deswegen spiele ich auch kein Dirt.
Ja, da ist das VR-Update ja noch nicht erschienen, oder?
Nee, das ist richtig.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht hast du generell Angst.
Nee.
Jetzt vor allen Dingen, wo du gesehen hast, was dich erwartet irgendwann.
Ja, da freue ich mich jetzt eher
drauf. Da freust du dich.
Ja. Doch, ich war eben schon ein bisschen neidisch, dass du da so 5 oder 10 Minuten rumgelaufen bist. Und du die eine Kammer nicht aufgemacht hast, obwohl das ja in dem Hinweis stand.
Ja, die ging nicht auf.
Du warst an dem linken Ofen?
Natürlich.
Was sagte er dann? Das habe ich nicht alles direkt
verfolgt. Ja, dass sie verschlossen ist.
Dass sie verschlossen
ist. Aber ich habe ja vorhin Dietrich gefunden.
Ja, den hast du aber eher leichtfertig schon benutzt.
Nein.
Ach so.
Noch nicht.
Warum hast du denn dann nicht benutzt? Wolltest nicht leichtfertig benutzen?
Dann mit der Aufnahme starten wollten.
Ja, okay.
Jetzt hast du ja verraten, wo ich bin in dem Spiel. Jetzt denken alle, oh Gott, der ist schon 5 Stunden am Spielen und du bist erst da.
Nein, du bist so zurückgelaufen. Du warst ja schon viel weiter.
Ja, ich bin zurückgelaufen.
Du guckst hier immer erst alles an,
gehst weiter. Weil da so komische Typen hinter mir her waren.
Ja, ich war insgesamt jetzt nicht. Also ich fand jetzt die Grafik eigentlich jetzt auch, wenn der Social Screen, was man am Social Screen war, auch schon ganz gut. Also reicht im Prinzip völlig aus. Wenn man dann noch den Unterschied zwischen Social Screen und wenn man dann sich das Headset aussetzt, bedenkt.
Ja, der Social Screen, der wirkt nicht ganz so schön irgendwie, weil er doch ein bisschen, ja, so ein bisschen trüb und grau. Ja, und
aber das meine ich, trotzdem war ich damit ganz zufrieden.
Das Display von dem Headset ist, glaube ich, ganz gut. Das wirkt alles viel brillanter und nicht so ganz so düster.
Es wirkt näher dran.
Wenn man, ja, wenn man so einen Vergleich macht zwischen Social Screen und dem Headset, dann das ist schon ganz gut, was Sony da gebastelt hat.
Mhm.
Ja. Aber man muss es halt auch nutzen, ne?
Ja, ja. Den Link mit dem Zaunfall habe ich verstanden. Jetzt die Minute des Schweigens hier. Das Schrecken, die Schreckensminute.
Ja, ich habe gehört, da du ja gestern alle deine Aufgaben erfüllt hast, bis spät in die Nacht,
ja,
hast du ja eigentlich jetzt gleich nach unserer Aufnahme Zeit, endlich mal anzufangen.
Das ist komplett richtig.
Ja.
Die einzige Gefahr, die besteht, ist, dass ich während dem Spiel, dann bin ich wahrscheinlich der Erste, mit VR-Headset am Kopf einschlafe.
Das glaube ich nicht. Das passiert dir nicht. Nicht bei Resident Evil.
Ja, grundsätzlich, wenn ich jetzt gleich zu Hause bin, könnte ich das dann...
Ja, dann wollen wir dich nicht länger aufhalten und
okay,
das schnell zu einem Abschluss bringen hier. Wir sind ja auch schon wieder ein bisschen über die Zeit fast.
Ja. 50 Minuten haben wir schon wieder ungefähr.
Und verabschieden uns einfach in die Nacht oder in den Tag, in die Woche.
Tschüss.
Und freuen uns auf deinen Bericht über Resident Evil Teil 3
in der nächsten Woche. Ja, genau. Der Resident Evil Podcast.
Bis dahin. Tschüss.